nähen lassen sollen, dachte sie, während sie ihre zerlumpte Bande an Astapors gewundenem Fluss entlang führte. Sie schloss die Augen und stellte sich vor, wie es ausgesehen hätte. Fließende schwarze Seide und darauf der rote dreiköpfige Drache der Targaryens, der goldene Flammenspie. Ein Banner, wie es Rhaegar getragen haben mag. An den Ufern des Flusses war es seltsam ruhig. Der Wurm, so nannten die Astapori den Strom. Er war breit und langsam und voller Biegungen und kleiner bewaldeter Inseln. Auf einer davon entdeckte sie spielende Kinder, die zwischen eleganten Marmorstatuen hin und her liefen. Auf einer anderen Insel küssten sich zwei Liebende im Schatten großer grüner Bäume und zeigten nicht mehr Scham als die Dothraki bei ihrer Hochzeit. Da die beiden keine Kleider trugen, konnte Dany nicht unterscheiden, ob es sich um Sklaven oder Freie handelte. Der Platz des Stolzes mit seiner großen Bronzeharpie war zu klein, um alle Unberührten zu fassen, die sie gekauft hatte. Daher hatte man sie auf dem Platz der Strafe versammelt, der vor Astapors Haupttor lag, damit sie direkt aus der Stadt marschieren konnten, nachdem Dany den Befehl übernommen hatte. Hier gab es keine Bronzestatuen, nur ein hölzernes Podest, auf dem aufsässige Sklaven gefoltert, gehäutet und gehängt wurden. »Die guten Herren haben es so platziert, dass neue Sklaven, die in die Stadt kommen, als erstes die Gepeinigten sehen«, erklärte ihr Missandei. Auf den ersten Blick dachte Dany, die Haut dieser Sklaven sei gestreift wie die Pferde von Yogos Nai. Dann trieb sie den silbernen näher heran und sah das rote Fleisch und die wimmelnden schwarzen Streifen. Fliegen und Maden. Man hatte die rebellischen Sklaven gehäutet, wie man einen Apfel schält, in einem einzigen langen Streifen. Der Arm eines Mannes war von den Fingern bis zum Ellbogen schwarz von Fliegen und darunter rot und weiß. Dany zügelte ihr Pferd neben ihm.
»Was hat dieser hier getan?«
»Er hat die Hand gegen seinen Besitzer erhoben.« Mit flauem Magen wendete Dany ihren silbernen und trabte auf die Mitte des Platzes und auf die Armee zu, die sie so teuer erstanden hatte. Reihe um Reihe um Reihe standen sie da, ihre steinharten Halbmänner mit Herzen aus Ziegeln, 8000 Schaften und 6 Zenturien mit den bronzenen Stachelhelmen der voll ausgebildeten Unberührten und 5000 Schaften und ein paar weitere hinter ihnen, deren Kopf unbedeckt war, die aber dennoch mit Speer und Kurzschwert bewaffnet waren. Die am weitesten hinten waren noch Knaben, und trotzdem standen sie so aufrecht und still da wie der Rest. Kratznys Monaklots und seine Freunde waren vollzählig erschienen, um sie zu begrüßen. Andere hochgeborene Astapori warteten in Grüppchen hinter ihnen und nippten an Wein aus Silberkelchen, derweil Sklaventabletts mit Oliven, Kirschen und Feigen herumreichten. Der ältere Gratzdan saß in einer Sänfte, die von 4 riesigen kupferhäutigen Sklaven getragen wurde. Ein 50 berittene Lanzenträger hielten an den Rändern des Platzes die gaffende Menge des einfachen Volkes fern. Die Sonne blitzte blendend hell auf den polierten Kupferscheiben, die auf ihre Mäntel genäht waren. Aber Dany entging nicht, wie nervös ihre Pferde waren. Sie fürchten sich vor den Drachen, und dazu haben sie auch allen Grund. Kratznys schickte einen Sklaven zu ihr, der ihr aus dem Sattel half. Er selbst hatte die Hände nicht frei, mit der einen hielt er seine Tokar zusammen, in der anderen seine Zierpeitsche.
»Hier sind sie!«
Er blickte Missandei an.
»Sag ihr, sie gehören ihr, wenn sie sie bezahlen kann.«
»Sie kann«,
antwortete das Mädchen. Ser Jorah brüllte einen Befehl und die Handelsgüter wurden gebracht. 6 Ballen Tigerfelle, 300 Ballen feinster Seide, Gefäße mit Safran, Gefäße mit Myrrhe, Gefäße mit Pfeffer, Curry und Kardamom, eine Onyxmaske, 12 Jadeaffen, Fässer mit roter, schwarzer und grüner Tinte, ein Kasten mit seltenen schwarzen Amethysten, ein Kasten mit Perlen, ein Fass entkernter Oliven, die mit Maden gefüllt waren, 1 Dutzend Fässer eingelegter Höhlenfische, 1 großer Messinggong und 1 Schlägel, um ihn zu schlagen, 17 Elfenbeinaugen, eine riesige Truhe voller Bücher, die in Sprachen geschrieben waren, welche Dani nicht verstand, und dieses und jenes und immer noch mehr. Ihr Volk häufte alles vor den Sklavenhändlern auf. Während dieser Teil der Bezahlung seinen Lauf nahm, unterwies Krasnys Monaglots sie mit einigen letzten Worten darin, wie sie ihre Soldaten zu behandeln hätte.
»Sie sind noch grün«, ließ er ihr von Missandei erklären. »Sagt der Hure aus Westeros, sie soll so weise sein und sie bald Blut lecken lassen. Zwischen hier und ihrem Ziel gibt es viele kleine Städte, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Was immer geraubt wird, gehört ihr ganz allein. Unberührten steht der Sinn nicht nach Gold oder Edelsteinen, und sollte sie Gefangene machen, werden einige wenige Wachen genügen, um sie nach Astapor zu bringen. Die Gesunden kaufen wir, und zwar zu einem guten Preis. Und wer weiß, in 10 Jahren sind aus einigen der Jungen, die sie uns schicken wird, vielleicht Unberührte geworden, also werden alle profitieren.«
Endlich waren sämtliche Handelswaren aufgestapelt. Ihre Dothraki stiegen wieder auf, und Dani sagte, »Das war alles, was wir tragen konnten. Der Rest erwartet euch auf den Schiffen. Eine große Menge Bernstein, Wein und schwarzer Reis und natürlich die Schiffe selbst. Bleibt demnach nur noch...«
»Der Drache«, beendete der Gratzdan mit dem Spitzbart ihren Satz, der die gemeine Zunge ein wenig beherrschte.
»Und hier ist er.«
Ser Jorah und Belvas gingen neben ihr zur Sänfte, wo Drogon und seine Brüder lagen,